Herr Brenner, Sie sind seit dem Jahr 2000 im Veranlagungsbereich tätig, auch bei einer großen deutschen Bank tätig gewesen eine Zeit lang. Jetzt haben Sie eine eigene Firma und handeln vor allem mit Edelmetallen, kennen aber auch den Bereich des Rohstoffhandels, der Rohstoffspekulation, auch was Nahrungsmittel betrifft. Viele Leute sprechen über Spekulation. Nahrungsmittelspekulanten kommen so. In der Beliebtheit hat man oft das Gefühl, irgendwie gleich nach, weiß nicht, Schwerverbrechern, so wird es zumindest medial verkauft. Was macht denn ein Nahrungsmittelspekulant in Wirklichkeit, im realen Leben?
Verschiedene Formen der Spekulation. Also Spekulation in dem Sinne ist sicherlich der Futures-Markt. Das ist der liquideste Anlagemarkt überhaupt. Den gibt es auf Aktien, den gibt es aber auch auf Rohstoffe. Die Hauptrohstoffbörse ist hier in Chicago, auch in New York wird sehr viel gehandelt. Und hier kann man jede Form von Rohstoff quasi über ein Termingeschäft abbilden, das hochliquide ist. Noch dazu kommt, dass man bei einem Future nur eine Marge hinterlegen muss. Das heißt, man hat einen sehr großen Hebel. Ja. In der Regel 10% von der Summe und dann hat man einen Kontrakt auf eine standardisierte Größe, wie zum Beispiel 100 Schweinebäuche oder 32 Buschel Weizen. Und dieser Kontrakt läuft bis zu einem Verfallstag und verschiedenste Akteure von Investmentbanken über private Investoren, über Hedgefonds vor allen Dingen bewegen sich in dieser Szenerie. Und durch den enormen Hebel, den man hat, kann man natürlich das als spekulatives Instrument nutzen.
Um das noch einmal konkret zu erklären, das heißt, Sie verwenden vom eigenen Geld nur ganz wenig.
Genau.
Und wetten aber dann drauf, das heißt, Sie wetten drauf, dass Sie in Zukunft zu einem zukünftigen Zeitpunkt etwas viel mehr kaufen oder verkaufen von.
Genau. Es gibt Spekulationen natürlich in beide Richtungen. Es gibt auf den steigenden Kurs und auf den fallenden Kurs. Und es ist so, dass beispielsweise Hedgefonds, ein Hedgefonds oder viele Hedgefonds kaufen in Erwartung einer gewissen Preisentwicklung und bewegen dadurch natürlich sehr große Volumina. Sie kaufen nur ein Zehntel von dem, was eigentlich am physischen Markt im Hintergrund bewegt wird tatsächlich. Und haben dadurch natürlich einen enormen Einfluss auch auf die Preisbewegung. Also man sieht das auch oft, wenn in gewissen Bereichen beim Kaffee ist, das kommt das oft vor, da treten dann Preisineffizienzen ein, wo man dann ganz einfach Verzerrungen auch hat, die sich dann im Laufe der Zeit wieder abbauen, aber kurzfristig sicherlich auch einen enormen Einfluss haben können.
Und dieser Handel, wie läuft das dann praktisch ab? Da sitzt man dann vor dem Bildschirm und handelt dann auch nicht unbedingt über eine Börse. Das geht auch außerhalb von Börsen, sogenannte Over-the-Counter-Geschäfte. Vielleicht können Sie den Unterschied da kurz erklären.
Also Over-the-Counter-Geschäft, das ist eben nicht der regulierte Handel. Der regulierte Handel findet immer über die Börse statt, also wie zum Beispiel bei der Chicago Mercantile Exchange. Over-the-Counter, das ist ein Direktgeschäft. Hier habe ich direkt einen Partner, mit dem mache ich quasi ein Agreement und da bin ich in der Gestaltung dann natürlich auch viel freier und offener und kann dann sozusagen die Bedingungen auch adaptieren. Und vor allem Banken machen viele Over-the-Counter-Geschäfte, weil sie dann direkt Goldman Sachs mit der Deutschen Bank oder wer auch immer, die großen Player. Der liquideste Markt ist der Futures-Markt, aber Over-the-Counter-Geschäfte gibt es auch in allen Bereichen. Also es wird auch hier natürlich sehr viel bewegt.
Sie haben es gerade vorher erklärt, die Derivate, von denen immer die Rede ist, diese ominösen Derivate, die aber die wenigsten Menschen wahrscheinlich durchschauen, da geht es vor allem um Termingeschäfte, also um Geschäfte, die irgendwann in der Zukunft passieren, kaufen oder verkaufen. Wie viel kann man sagen, wie viel von dem, was da gehandelt wird, wird dann tatsächlich auch über die Welt verschoben? Kann man da einen Prozentsatz ausmachen?
Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt beispielsweise den Nahrungsmittelbereich, den Metallbereich. Im Metallbereich, beispielsweise beim Gold, gibt es für den Derivatemarkt, der existiert, nur 1% an physischem Material. Das heißt, für jede Unze Gold, die existiert, habe ich den hundertfachen Derivatenmarkt. Man sieht es jetzt auch derzeit, die physische Nachfrage ist sehr groß, der Goldpreis fällt stark.
Das sogenannte Papiergold.
Papiergold, genau. Und auch im Rohstoffbereich, da ist das Missverhältnis nicht so groß. Aber dennoch ist der Derivatemarkt, und das ist wahrscheinlich auch eine Charakteristik der derzeitigen Situation mit der auch riesigen Liquidität, die sich im Markt befindet, dass ganz einfach der Derivatemarkt und der reale Markt in vielen Bereichen auseinanderläuft. Dass hier Dinge bewegt werden, die physisch nie gehandelt werden. Mhm. Also ein Finanzinvestor ist gar nicht daran interessiert, die physische Ware jemals zu erhalten oder liefern zu müssen. Deshalb ist auch beispielsweise im österreichischen Investmentfondsgesetz sind Futures beziehungsweise gibt es Regularien, die physische Auslieferung direkt de facto unmöglich machen. Und das ist eigentlich nur noch eine abstrakte Bewegung von Dingen, die physisch nicht bewegt werden. Und das ist sicherlich der wesentliche Punkt, warum das auch immer mehr in einen spekulativen Bereich abdriftet.
Ich wollte gerade fragen, ursprünglich war das Sinn dieser Geschäfte ja schon noch die Absicherung.
Genau.
Von Derivaten.
Richtig.
Und das heißt, Sie meinen, also das hat sich quasi verselbstständigt und es geht jetzt dann quasi nur mehr um das Gewinnmachen durch den Handel, ohne dass jetzt die zugrunde liegende Ware wirklich eine Rolle spielt.
Also es gibt natürlich viele Produzenten bei Minenunternehmen, die sich über Derivate absichern. So ist es historisch entstanden. Es ist ja in China, das war der erste Derivatemarkt, die haben ihre Reislieferungen beispielsweise über Futures-Geschäfte in der Zukunft abgesichert. Für Produzenten, die wirklich das reale Gut bewegen, ist es ein äußerst sinnvolles und teilweise auch überlebenswichtiges Instrument, da man sich einfach gewisse Erträge absichern kann. Für denjenigen, der nur quasi auf die Preisbewegung spekuliert und nicht mit dem zugrunde liegenden Rohstoff zu tun hat, ist es einfach ein spekulatives Instrument. Mhm. Und die Finanzbranche und vor allem der Futures-Markt ist einfach viel größer als der reale Markt. Insofern nutzt einer quasi Schicht von Wirtschaftstreibenden. Und aber der viel größere Markt ist bereits der spekulative Markt.
Was würde denn passieren jetzt auf den Weltmärkten, wenn man von einem Tag am anderen, es ist nicht möglich, aber wäre es möglich, hätten wir eine Weltregierung unter Anführungszeichen, das verbieten würde? Was wären die Folgen?
Also es würde natürlich einerseits die spekulative Komponente rausnehmen. Andererseits würde es natürlich viele Leute in massive Probleme bringen, die sich einfach ihre Ernten und dergleichen absichern oder die darauf angewiesen sind, diese Finanz- oder diese Absicherungsgeschäfte zu machen. Man müsste es dahingehend regulieren, dass einfach der spekulative Charakter eingeschränkt wird, dass man Sicherheitskriterien auch mit einbaut, dass es einfach nicht vollkommen losgelöst von der Ware genutzt wird, um einfach hier auch die Preise durch kumulierte Käufe oder Verkäufe, die dann tatsächlich stattfinden über den computergesteuerten Handel, gibt es ja dann technische Signale, wo eine Vielzahl von automatischen Handelsmodellen kauft oder verkauft, dass einfach hier diese Faktoren rausgenommen werden, dann würde man die spekulative Komponente sicher deutlich zurückführen. Aber ganz verbieten wäre, wie gesagt, problematisch dann auch für die, die es wirklich brauchen.
Das heißt, es ist weder gut noch schlecht. Und zusammengefasst, es gibt durchaus wichtige Einsatzgebiete für Derivate, auch für Spekulation mit Nahrungsmitteln. Es kann aber auch ausarten, dass es dann wirklich zu reiner Spekulation verkommt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, so ist es in der Realität auch. Also man kann natürlich viele Dinge von seiner ursprünglichen Bedeutung abwandeln und dann in einen Bereich nutzen, der dann eigentlich nicht mehr den Zweck erfüllt, für die es ursprünglich auch sehr nützlich war. Mhm. Also insofern müsste man die Regularien einfach verschärfen und hier auch die Gefahr rausnehmen, dass ganz einfach Preisschocks uns treffen. Ja.
Ist das der Fall im Moment? Die Caritas behauptet das. Die behaupten, dass exzessive Nahrungsmittelspekulation auf den Finanzmärkten der Grund ist für den Welthunger. Sie sprechen von einer Studie, die 60-70% des Preisanstiegs bei Mais und Weizen durch Wetten auf Getreide ausmacht. Können Sie das bestätigen? Ist da was dran oder ist das jetzt Propaganda?
Also ich glaube, dass schon bis zu einem gewissen Grad etwas dran sein wird. Also ob es jetzt alleine ausschlaggebend ist für den Welthunger, das würde ich jetzt nicht so drastisch ausdrücken, aber es verstärkt natürlich. Mhm. Also wenn ich jetzt natürlich der Preis für Mais gedrückt oder auch in die Höhe getrieben wird aufgrund von Spekulation im Markt, dann verschärft das natürlich die Problematik. Dass es ausschließlich dafür verantwortlich ist, würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber es ist, glaube ich, auch schon schlimm genug, wenn eine Situation, die ohnehin schon schwierig ist, und das ist die Nahrungsmittelsituation für die entsprechenden Länder, wenn die noch verschärft ist, ist es auch schon schlimm genug. Insofern kann man das in einem gewissen Sinne unterstützen.
Da gibt es aber auch noch ganz andere Faktoren, warum das schlimm ist, zum Beispiel eben Subventionen und dergleichen, wo man denken könnte, das spielt vielleicht einen noch größeren Einfluss dann auf die Ernährungssituation.
Ja, also Subventionen haben wir in allen Bereichen. Wir haben die Zuckerindustrie beispielsweise, die in Europa massiv subventioniert wird. Wir haben natürlich dann auch wieder staatliche Regelungen, wo einzelne Nationen gewisse Bereiche der Wirtschaft subventionieren. Mhm. Das trifft natürlich andere Länder dann auch immer wieder verstärkt. Pauschal ist es immer ein Problem von Subventionen, die quasi nur eine gewisse Schicht begünstigen. Mhm. Ob das jetzt auf die Nahrungsmittelindustrie speziell sich drastisch auswirkt und inwiefern das die Hungersituation in manchen Regionen der Welt betrifft, müsste man sich dann im Einzelnen anschauen. Aber generell ist sicherlich der spekulative Charakter der weitaus ausschlaggebende.
Sie haben vorher von Banken gesprochen. Sie selbst haben Erfahrung bei einer Bank. Gibt es Player, die groß genug sind, um alleine hier einen Einfluss zu nehmen auf den Weltpreis, sagen wir, von Getreide? Also was passiert, wenn jetzt eine ganz große Bank, wenn Goldman Sachs beschließt, jetzt zum Beispiel ganz viel Getreide zu kaufen, spürt das der Bauer in Afrika?
Also es gibt natürlich, also Player wie Goldman Sachs oder amerikanische Investmentbanken haben eine irrsinnige Power. Mhm. Wenn die gewisse Themen bei ihren Kunden platzieren, dann hat es definitiv eine Auswirkung auf die Preisgestaltung. Man weiß es zum Beispiel, dass amerikanische Banken, auch allen voran Goldman Sachs im Goldbereich, sehr viel für Minenunternehmen, Hedging übernehmen und dergleichen, auch im Silberbereich immer sehr stark waren. Und hier, es gibt natürlich, geht das dann schon auch ein bisschen ins Verschwörungstheoretische hinein, das gibt es eine Gruppe, die das auch immer wieder Goldman Sachs an den Pranger stellt. Ob es in der Extremform stattfindet, das mag ich nicht zu beurteilen, aber es läuft ein sehr großes Handelsvolumen über amerikanische Investmentbanken und auch vor allem die Hedgefondsindustrie arbeitet eng auch mit derartigen Institutionen zusammen. Insofern kann man es bis zu einem gewissen Teil sogar so sehen, dass große Institutionen da eine enorme Power spielen können. Ja.
Es gab jetzt am 14. Mai ein ECOFIN, ein Finanzministertreffen, wo auch die österreichische Finanzministerin dabei war und gewisse NGOs, vor allem wie ATAC, aber auch die Caritas, haben die Finanzministerin aufgefordert, quasi hier was zu unternehmen und diese Richtlinie über auch den Handel zu verändern. Und da gibt es ein paar Punkte, da würde ich Sie gerne fragen, was Sie davon halten. Zum Beispiel will man da, dass man Handel, also wir haben gerade von Over-the-Counter gesprochen, auf Börsen- oder Clearingstellen beschränkt. Ist das überhaupt möglich?
Ja, also ich finde, man sollte den freien Handel jetzt nicht überregulieren. Wenn man anfängt, überzuregulieren, dann wären die Finanzmärkte auch bis zu einem gewissen Grad ineffizient. Man müsste irgendwo die unter Anführungszeichen die goldene Mitte finden. Wenn man jetzt sagt, okay, man macht alles über Clearingstellen, da hat man wieder, da versucht man dann wieder zu bündeln. Man versucht wieder eine Institution zu schaffen, über die dann alles läuft. Es gibt genug, was in der Finanzbranche über Clearingstellen läuft. Es gibt Over-the-Counter-Geschäfte. Man müsste einfach, glaube ich, woanders ansetzen, dass man ganz einfach hier sagt, es gibt gewisse Spielregeln, an die man sich halten muss, die Spekulation einschränkt. Dass man jetzt alles zentralisiert und den Weg geht, wie Zentralbanken sind ausschließlich für Zinsen zuständig, Clearingstellen sind ausschließlich für den Derivatenhandel zuständig. Das finde ich persönlich, was den freien Markt betrifft, vielleicht einen Schritt zu weit.
Andere Geschichte, zweiter Punkt, den ich Sie gern fragen würde, auch von dieser Seite, sind sogenannte Positionslimits. Das heißt, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Geschäften, von Derivatgeschäften machen kann. Das soll beschränkt werden und Sie wollen das in die Richtlinie reinnehmen. Ist das denkbar, dass man hier sagt, okay, du darfst so und so viel machen und dann ist es vorbei?
Ja, da kommt es wieder darauf an, wo ist das Limit, wie hoch ist das Limit. Bekommt dann vielleicht ein Player, der ohnehin schon ein großes Limit hat, dann wieder ein sehr großes Limit, dann schränkt man vielleicht Institutionen ein. Da muss man immer dann die Frage sich stellen, wo ist die Fairness? Möglicherweise ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Auf der anderen Seite müsste man sich genau anschauen, wie hoch sind die Limits und wie wird das definiert. Ja, also ich persönlich bin kein Freund von sehr großen Regulierungen. Natürlich muss man, wenn es in irgendeine Richtung problematisch wird für die Allgemeinheit, die dann auch immer gerade stehen muss für Verfehlungen in gewissen Bereichen, sprich Banken vor ein paar Jahren, wenn die zur Kasse gebeten wird, muss man natürlich etwas tun. Auf der anderen Seite ist Überregulierung in der Vergangenheit nie ein Weg gewesen, der Probleme bereinigt hat, denn vor allem große Institutionen haben immer den Weg in einer sehr regulierten in einem sehr regulierten Umfeld einen Weg zu finden, wo sie dann trotzdem ihr Geschäft in gleicher Art und Weise weiter betreiben können.
Heißt, würde zu Lasten der Kleinen gehen, ähnlich wie bei der
Also ich
Finanztransaktionssteuer.
glaube auf jeden Fall, es trifft in erster Linie die Kleinen, denn große Institutionen haben immer die politische Macht, um so darzustellen, dass sie in einer Art und Weise beschränkt würden, was Arbeitsplätze kostet, was einfach den Standort schlechter stellen würde. Die Vernetzung ist immer sehr gut da auf politischer Ebene. Insofern bekommt man hier immer einen Freiraum. Treffen würde es in dem Fall, wie sie es angesprochen hat, wahrscheinlich wieder den Kleinen, der ohnehin nicht den Schaden anrichtet oder anrichten kann.
Um es abzuschließen, jetzt, Sie sind jetzt Ihr eigener Chef, das heißt, Sie können Ihre eigenen Spielregeln aufstellen, was Sie machen wollen, was Sie nicht machen wollen. Wenn man aber als jemand, der dafür sich interessiert und auch ein guter Händler ist, bei einer Bank arbeitet, welche Vorgaben, wenn Sie das sagen möchten, müssen Sie nicht, welche Vorgaben machen denn so große Player Ihren Mitarbeitern gegenüber? Geht es da dann nur um Umsatzzahlen oder gibt es auch sowas wie, weiß ich nicht, Social Responsibility und diese Dinge?
Ich habe es vollkommen unterschiedlich erlebt. Ich habe bei Institutionen gearbeitet, die diese Themen stark in den Vordergrund gestellt haben. Vor allen Dingen in kirchliche Institutionen. Es gibt ja in Österreich sehr große kirchliche Stiftungen, die leben dieses Thema wirklich. Also das ist nicht nur etwas, was sie sich an die Fahnen heften, sondern sie schauen sehr stark auf ethische Kriterien, auf nachhaltige Kriterien. Es gibt aber auch in Österreich Institutionen, vor allen Dingen im Bankenbereich, wo der Verkaufsdruck sehr hoch ist, wo man sagt, es zählt der Profit, der Deckungsbeitrag, die Forecasts werden jedes Jahr nach oben geschraubt. Das Kundeninteresse ist nicht mehr das höchste Interesse, sondern es ist wichtig, den Kunden oft immer wieder dazu veranlassen, dass er neue Produkte kauft, neue Ausgabeaufschläge zahlt, dass das Portfolio gedreht wird, dass die Bank einfach ihre Marge verdient. Und das, wie gesagt, es ist vollkommen unterschiedlich. Also ich habe beides erlebt, aber die Zahl der Unternehmen, wo die Profitabilität, was natürlich auch in der Natur eines Unternehmens liegt, Gewinne zu erzielen, das ist schon klar. Aber wo einfach hier ein reines Deckungsbeitragdenken existiert, das ist schon, würde ich sagen, in der Mehrzahl. Ja.
Und allerletzte Frage, damit ich Sie nicht zu lange aufhalte, hat sich jetzt seit den 5 Jahren der Krise irgendwas verändert? Also merken Sie auch zum Beispiel, dass im privaten Umfeld Menschen anders mit diesen Themen umgehen, dass es da, wie soll ich sagen, so eine gewisse Stimmung gibt, die so Sündenböcke ausmacht und das sind dann eben die Spekulanten, die Kapitalisten. Haben Sie das schon einmal erlebt?
Als die Krise begonnen hat, 2008, da wurde vieles über einen Kamm geschoren. Da hat man gesagt, okay, Spekulanten waren es, die einzelne Ineffizienzen hervorgerufen haben, die Preise manipuliert haben, die Schuld daran sind, dass wir alle in einer Misere gesteckt haben. Das kann ich definitiv nicht unterstreichen, weil ich habe auch im Hedgefondsbereich hervorragende Unternehmen kennengelernt, die nicht darauf ausgerichtet waren, irgendwelche Preise zu manipulieren oder dergleichen. Andererseits also meiner Meinung nach ist es so, dass das Thema Krise und Wirtschaftsprobleme und dergleichen in den Köpfen ist, weil es einfach medial auch immer wieder hervorgekehrt wird. dass wir aber trotzdem jetzt einen sehr hohen Lebensstandard haben, dass es eigentlich jetzt, sagen wir mal, im persönlichen Umfeld nicht zu einer großen Anzahl von arbeitslosen Verwandten oder dergleichen gekommen ist, dass einfach auch die Probleme, die wir hatten, die dann plötzlich aufgepoppt sind im 2008er Jahr, wurden mit Geld überschüttet. Zentralbanken haben alles mit Geld geflutet. Das hat natürlich das ganze Szenario nach hinten verschoben. Insofern haben wir jetzt diese dramatischen Auswirkungen hier gerade in Ländern wie Deutschland, Österreich noch nicht gespürt. In anderen Ländern geht es anders zu, wie in Griechenland, da gehen die Leute auf die Straße. Aber ich würde sagen, es ist zwar immer in den Köpfen, aber in der Realwirtschaft oder in unserem täglichen Leben berührt es uns jetzt in unserem finanziellen und persönlichen Umfeld nicht so stark, wie es vielleicht auch immer mit dem Thema Krise verbunden wird.